Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika.
Ja, so kann es sein. Wenn es für Madridistas schöne Tage sind, dann haben die Kölesen meistens oder tendenziell eher weniger sonnige Tage. Und wenn ich so zurückschaue auf unsere Klassiko-Vorschau am Freitag, die gab es ja exklusiv für unsere Patrons auf Patreon, da hatte Alex schon, ich sag mal, begrenzt Lust, auch aufgrund des Champions-League-Ausscheidens. Ich schätze mal, Alex, bei dieser neuen Folge, jetzt hast du in etwa so viel Lust wie der La Liga-Verband auf die Goal-Line-Technology.
Ja, so kann man es zusammenfassen. Mein Tipp übrigens auch wieder in der 90. gekillt. Ne? Ich hatte 2-2 getippt. Und wie es halt in Klassiker so ist, wir hatten ja drüber gesprochen, es gab 13 Spiele kein Unentschieden mehr. Also jetzt mit diesem Klassiker das 14. Spiel in Folge, dass es kein Unentschieden gab. Und immer wieder ja, gibt es da späte Tore und dass es in die eine oder in die andere Richtung kippt. Und wieder das Unentschieden, mit dem ich mich schon eigentlich vor dem Spiel arrangiert habe und dann auch während des Spiels. Ich hatte da nicht mehr so viel Hoffnung, auf Meisterschaftshoffnung. Und dann denke ich mir, ja, okay, der Tipp ist dann richtig und dann ist das halt so. Aber dass du es dann hinten raus verlierst, ja, das hat mir mein sonst so sonniges Gemüt etwas verhagelt.
Ja, schon irre. Mal wieder so ein Lucky Punch, mal wieder dieser Bellingham, das ist schon irre. Ja. Also da gibt es schon mal natürlich einiges zu bereden heute. Wir reden über ein quasi meisterliches Real Madrid. Wir reden über ein europäisches Girona. Wir reden über meiner Meinung nach peinliches, nicht nur von Xavi, sondern auch von Atletico und natürlich auch von La Liga, dem Verband selbst. Am Ende gibt es dann noch, am Ende dieser Folge, ein kleines Guzzi von mir. Noch eine besondere Aufnahme, die ich dann am Ende dieser Folge hinpacke. Wir müssen erstmal anfangen und ein paar neue Patrons begrüßen. Alex, ich habe so das Gefühl, wenn wir hier bei Patreon exklusiv unsere Folgen hochladen, dann kommen auf einmal ein paar neue. Das sind in dem Fall, können wir den Martin, der ist Madridista, hat uns geschrieben, er ist erst seit ein paar Monaten, hat er uns entdeckt. Dann gibt es Adrian Walser, Christian Amir, Kunakere, Jan Evan, Oysters Fossi, Bernhard Wäger, Lorenz, auch der ist Madridista, hat geschrieben, er hört uns so seit einiger Zeit und wollte uns einfach dadurch mal ein Danke dalassen, danke dafür, und dann auch noch Nikolai Neidlinger, also da sind einige neue dabei, Ola in die Runde, noch nicht alle haben geantwortet, aus welchem Fanlager sie stammen, aber...
Großes Gracias für die Unterstützung, für den Support, ja, schön, dass da ein paar neue Gesichter dabei sind, ja. Mal schauen, von wem sie Anhänger sind. Führst du noch Strichliste, wer von welchem Verein Fan ist?
Ich versuche das schon weiter fortzuführen.
Ja, und Real führt auch da, nicht nur in der La Liga-Tabelle, sondern auch in der Patreon-Tabelle.
Ne? Ist ähnlich unknapp wie in der La Liga-Tabelle. Also da, auch wenn da jetzt schon wieder zwei von diesen 11-9 schon gesagt haben, sie sind Madridistas. Vielleicht sind es die anderen 9, sind dann Barca-Fans, aber auch da vielleicht haben aktuell Madridistas mehr die Spendierhosen an, weil sie sich sagen, ach komm, zur kommenden Meisterschaft gebe ich jetzt nochmal einen Ausball bei Tiki-Taka. Egal, Lorenz hat es gleich richtig gemacht. Er hat uns auch eine Frage dagelassen rund um Barca. Genauso wie Luis Scholl mal wieder, das kommt später bei dem Blog. Wie gesagt, da gibt es ein paar Themen generell aus La Liga, aber ich glaube, viele warten ja auf das große Thema, auf den Klassiker, auf die Aufreger, die drin gesteckt haben und viele verrückte Statistiken, wie das oft so ist bei dem Klassiker. Ich fange mal an, das war ja das Duell der einzigen Mannschaft, die zu Hause noch ungeschlagen war und der einzigen Mannschaft, die auswärts noch ungeschlagen war. Das hat sich jetzt geändert, Real bleibt zu Hause ungeschlagen, Barca dafür die erste Auswärtsniederlage kassiert, hat auch den ersten Elfmeter in dieser Saison kassiert gegen sich, auch spannend. Und Xavi dadurch jetzt der erst zweite Trainer in der Geschichte des Klassikos, der 4 Klassikos in Folge verliert. Das gab es in den 30er Jahren mal. Patrick O'Connell hieß der. Jetzt Quizfrage, Alex, was schätzt du, war der Barca oder eher Realtrainer? Vielleicht ist er Legende bei einem der Vereine.
Der war Trainer des FC Barcelona.
Na, du weißt Bescheid, genau
das
richtig.
Das weiß ich.
Ja. Hatte damals auch mal 4 Klassiko-Niederlagen in Folge, aber gut, das war noch rund um irgendwie den spanischen Bürgerkrieg. Also da, Xavi hat schon einige tolle Statistiken aufgestellt, aber eben da mal wieder Negativgeschichte geschrieben. Und ja, der Klassiko, was hat der jetzt für Geschichten geschrieben? Neben den vielen Aufregern, die Geschichte, dass Real Madrid mal wieder den längeren Atem hat nach so einem Spiel, nach solchen 120 Minuten gegen Manchester City, wo du ja auch das Gefühl hattest, während des Spiels zur 70. Minute, okay, da sind jetzt beide Vereine irgendwo so halbwegs d'accord mit dem Unentschieden. Ich hatte ja auch 1-1 getippt, das plätschert so ein bisschen dahin, da passiert nicht mehr so viel. Ja, nur einer hatte was dagegen, das war mal wieder Jude Bellingham, der dann in der 91. Minute noch das 3-2 raushaut. Das wohl so die eine große Geschichte vom Klassiko in La Liga.
Ich glaube, die größte Geschichte ist, und zwar europäisch groß, also dass ganz Europa darüber redet, ist, dass wir keine Torlinientechnik haben in Spanien. Aha. Ich glaube, das ist tatsächlich die größte Geschichte des Klassikos im Nachhinein, vor allem auf Weltbühne. Vom Spiel selber her war es ein typischer Klassiko, nämlich ein Schlagabtausch, bei dem du nicht weißt, wer setzt den entscheidenden K.O. Es war mal wieder Bellingham, es war mal wieder Real Madrid. Aber das war schon, fand ich schon so ein typischer Klassiko, ne? Wirklich ein ganz, ganz dramatisches Spiel auf hohem Niveau, wo sich beide nichts schenken, wo auch beide, fand ich, zu keinem Zeitpunkt so richtig zufrieden waren mit dem Unentschieden. Real Madrid dadurch mehr, dann bleibst du bei 8 Punkten, hast den direkten Vergleich gewonnen, aber ich fand schon hinten raus, hast du gesehen, da gibt es noch ein paar Schwinger. Und also deswegen gehe ich nicht mit, dass du sagst, es plätschert in dem Ende hingegen. Ich fand es schon wirklich, hinten raus haben beide versucht, dem anderen genau den Tiefschlag so mitzugeben. Bisschen mehr Risiko musste Barca natürlich nehmen, ne? Tabellensituation etc. Aber ich fand schon, dass es mal wieder ein typischer Klassiker war, wo du sagst, du kannst vorab nicht fundiert sagen, wie wird sich das Spiel entwickeln, wer wird besser sein. Es ist einfach ein ganz, ganz besonderes Spiel. Zeigt ja auch die Statistik, ich habe es kurz mal reingeschaut, Ballbesitz fast gleich, 14 Schüsse Real Madrid, 15 von Barca, also sogar einer mehr. Große Chancen hatte Real Madrid dann im Strafraum mehr, aber Barca hat ja auch genügende. Also das war schon ein typischer Klassiko und leider in letzter Zeit mit dem typischen, wie du schon sagst, längeren Atem für Real Madrid und für Bellingham.
Es ist schon besonders wild, dass wenn wir jetzt allein auf die Ligasaison schauen, es gab ja noch in der Supercopa diesen deutlichen Sieg, aber in der Liga hat Real ja jetzt beide Klassikos gewonnen und das, obwohl sie in diesen beiden 180 Minuten insgesamt nur 7 Minuten in Führung lagen. Also schon beeindruckend. Ich erinnere mich noch an den Klassiko in Barcelona, wo die erste Halbzeit richtig schwammig war. Da hat Barca richtig Druck gemacht und hätte auch dann deutlicher führen können, aber da hat einfach Real aktuell so ein bisschen, kann mehr leiden und aushalten. Das haben wir schon gegen Man City gesehen, defensiv, und ist dann einfach vorne doch noch da, wenn es drauf ankommt. In dem Fall mal wieder Bellingham, also da einfach verrückte Statistiken, auch wild diese Szenen. Fermín López kommt rein, macht dann irgendwie in der 70. Minute das Tor, jubelt wie Bellingham, kurz danach dann der Ausgleich schon wieder Lucas Vázquez und dann zeigt der Meister richtig, wie der Jubel geht und macht es genauso wie Fermín. Also das waren schon lustige Szenen. Ich fand es halt jetzt, wie gesagt, nicht den ganz großen Klassiker, aber hast schon recht, es gab schon ein paar Chancen auf beiden Seiten. Irgendwie Vinicius vergibt die dicke Chance noch. Aber gut, das ist halt auch Fußball. Wo wenn du merkst, wenn eine Mannschaft doch ein bisschen irgendwie versucht, noch, eigentlich müssten wir, weil sonst war es das endgültig. Und dabei bleibt es ja trotzdem, das war es ja dann jetzt doch trotzdem quasi endgültig mit der Meisterschaft. Statt 8 Punkte jetzt 11.
Ja, auch mit 8 Punkten, also auch mit dem Remis wäre es das ja gewesen. Es sind einfach viel zu wenig Spiele und Real Madrid ist ja auch wirklich viel zu souverän in der Saison. Ne? Da sieht man ja wirklich nicht diese typischen Ausrutscher, die es in den letzten Jahren von beiden Vereinen, vor allem auswärts, immer mal wieder gab. Die hat Real Madrid ja eigentlich komplett abgestellt. Und auch Barca jetzt, ne, seit 3 Monaten, seit irgendwie Mitte Januar, hat die ja eigentlich auch abgestellt. Also von daher sind die eigentlich beide so souverän, dass du dir gerade bei Real nicht vorstellen konntest, selbst wenn es unentschieden endet, dass sie da noch irgendwie 3-mal oder was stolpern. 4-mal hätten sie es ja, glaube ich, sogar noch tun müssen. Also von daher wäre das Unentschieden jetzt, ja, hätte nicht so wehgetan, aber wäre auch die Vorentscheidung gewesen. Jetzt ist es halt die endgültige Entscheidung, das ist der Unterschied. Und natürlich, dass du 2 große Spiele, 2 wichtige, entscheidende Finals, wenn du so willst, ne, binnen 4-5 Tagen verlierst, das ist dann natürlich auch sehr, sehr bitter. Und vor allem die Art und Weise war bitter. Also ich fange mal nicht mit den Schiri-Entscheidungen an, sondern mit einem Video, das ich gerade geteilt habe, oder einem, ja doch, 2 Videos ineinander geschnitten. Art und Weise, wir müssen über Cancelo sprechen. Er macht den gleichen Fehler in 5 Tagen hintereinander. In 2 entscheidenden Spielen und du kassierst 2-mal das identische Gegentor, weil dein Außenverteidiger auf der ballfernen Seite pennt, dann kommt der Ball vors Tor, er schaltet mal wieder ab. Beide Mal schießt einer im zweiten Pfosten ein. Einmal war es Dembélé und jetzt war es Lucas Vázquez. Und es ist wirklich der identische Fehler eines Weltklasse-Außenverteidigers, der seit vielen Jahren das spielt. Also es ist nicht Kubasi, der 17-Jährige, der einen Fehler macht, oder keine Ahnung, Fermin oder von mir aus Alex Balde, ne, junge Kerle, die keine Erfahrung haben. Es ist der gleiche Spieler, ein Weltklasse-Spieler, ein Nationalspieler, der den identischen Fehler macht, weil er 2-mal einfach abschaltet. Jo. Und jetzt ist das kein Stürmer oder Mittelfeldspieler, der mit nach hinten muss, sondern er ist Linksverteidiger, Außenverteidiger. Das ist, ja, Das kannst du dir nicht erlauben, nicht in diesen Spielen. Du kannst es dir gegen Cardiff vielleicht erlauben und gegen Almeria und mein Gott, dann kassierst du mal keins oder kassierst eins und schlägst zurück. Aber gegen PSG in einem K.O.-Spiel und gegen Real Madrid im Klassiko kannst du dir sowas nicht erlauben. Und es ist vor allem unerklärlich, welche Fehler er macht. Und es waren ja nicht mal die einzigen Fehler. Er hat ja auch beim 1:1 gepennt, da hat er den Ball ja schon und dann ist er trotzdem körperlos und lässt ihn vorbeiziehen. Genau, vom Elfmeter auch von Vasquez. Da stellt er schon den Körper rein und hat eigentlich den Ball und kann ihn dann mit dem Fuß irgendwie ins Ausspitzeln oder annehmen oder was auch immer. Ja, und auch wieder, keine Ahnung, Penta und auch gegen Dembélé den Elfmeter, den er hergegeben hat gegen PSG. Also er macht in den zwei entscheidenden Spielen jeweils zwei Fehler, also vier krasse Fehler, individuelle Fehler, als Außenverteidiger, der ja erwiesenermaßen eigentlich Weltklasse ist, aber eher im Vorwärtsgang, nicht im Rückwärtsgang. Also das kannst du dir nicht erlauben und da muss man auch einfach drüber sprechen, das ist dann auch ja zu schwach, nicht gut genug. Ne?
Stimmt schon, man könnte natürlich sagen, er ist ja besonders offensiv denkender Außenverteidiger, dass er da in den Szenen des 1:1 gegen PSG und das 2:2 jetzt gegen Real, dass er vielleicht da schon vorne stand, aber sowohl Barca gegen PSG als auch jetzt Barca gegen Real war ja da ja in Führung, also gab keinen Grund dann irgendwie sich zu sagen, ja, ich lauere mal irgendwie auf den Gegenschlag, ich lasse meinen Gegenspieler mal laufen, also das war dann einfach ja defensiv geschlafen und dann auch zumindest spannend, dass dann eben Ronald Araujo nach dem Spiel gesagt hatte, von wegen, wir müssen auf uns selbst schauen, defensiv waren wir heute nicht auf dem nötigen Niveau und das, glaube ich, betrifft da schon auch eben dieses zweite Gegentor. Das erste Gegentor, ja, da lässt er sich erstmal, Cancelo lässt sich erstmal von Vasquez austanzen und dann kommt es natürlich zu einem Aufreger, wo ich aber sage, Kubasi macht die Schranke runter und Lucas Vasquez nimmt dankend an. Da muss ein Lucas Vasquez nicht drüber fallen, nee, aber wenn ich so sehe, ein Geschenk da muss ich nur drüber stolpern, dann ist das eben heutzutage Elfmeter. Nein, nicht schön, nicht im Sinne des Sports, aber ja, wenn du da so die Schranke runtermachst, meiner Meinung nach ist da Kubasi auch ein bisschen selbst schuld. Man muss natürlich als Lucas Vasquez erstmal den Ball dann auch vorbeispitzeln, weil wenn irgendwie Vasquez den Ball irgendwie an Kubasi vorbeibringen will und dann berührt der Ball noch Kubasi, ja, dann wäre es kein Elfmeter gewesen, weil Kubasi dann ja quasi den Ball berührt hätte. Aber so war das meiner Meinung nach einfach clever abgezockt von Lucas Vasquez. Auch wenn, wie gesagt, nicht unbedingt nett gemeint.
Es war clever, es war abgezockt, aber es war eingefädelt. Und deswegen darf es gerne eine Review geben vom VAR, um zu sagen, hey, Moment, ist ein Foul ursächlich für den Faller oder fällt er freiwillig drüber oder nimmt es an und fädelt ein und macht so quasi den Sacker. Also ich habe einen Zusammenschnitt gesehen zwischen Saka gegen Arsenal gegen Bayern, ne,
wo den er quasi Saka mit dem meinst du, ich dachte den Sacker Punch,
Saka gegen die Bayern, ne, wo er mit dem Bein gegen Manuel Neuers Bein ausschlägt oder dagegen klatscht, aber quasi die Bewegung von Saka kommt, da gab es auch keinen Elfmeter. Jetzt macht Vasquez etwas sehr Ähnliches, nimmt ja die Schrankgedanken an, wie du schon gesagt hast, aber eben, ja, er schlägt dagegen und springt dann drüber. Ich hätte es in Realgeschwindigkeit auch gepfiffen, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich dachte mir auch sofort, das ist ein klarer Elfmeter. Hatte da wenig Zweifel und natürlich hat man gesehen, dass sich Kubasi ja einfach dumm angestellt hat oder unreif, ne? Und das passt dann an, er ist halt 17, daraus wird er hoffentlich lernen. Cancelo lernt nicht daraus, Kubasi hoffentlich schon. Aber wenn du dann die VAR-Bilder hast und du siehst, wie Vasquez agiert, dass Vasquez den Kontakt sucht, den Kontakt initiiert, eigentlich selber quasi abhebt auch, dann bin ich eher bei nach Ansicht der VAR-Bilder, dass ich sage, oh, den würde ich wahrscheinlich eher zurücknehmen. Und Manuel Gräfe, der Ex-Schiri, auf Twitter ja immer sehr meinungsstark, sieht das ähnlich, hat geschrieben, kein Elfmeter, Kubasi ist auch ungeschickt, dass er Vasquez so das Bein anbietet. Vasquez hebt aber selbst ab, sucht mit rechtem Bein irgendwie Kontakt, welchen er erst im Flug findet. Vielleicht schwierig auf dem Platz zu sehen, aber mit VAR, Fragezeichen, Daumen nach unten. Also für ihn kein Elfmeter. Und dann schreibt er weiter, auch minimale Berührung am anderen Fuß ist nicht fallursächlich. Man sieht, wie er, also Vasquez, vorher schon abhebt und keinen der Füße mehr setzen will. Der linke Fuß von Vasquez geht erst runter, aber soll nicht gesetzt werden und wird deshalb von Vasquez nochmal für die bessere Theatralik hochgezogen. Also wie gesagt, in Realgeschwindigkeit war ich sofort bei Elfmeter, aber mit Ansicht der VAR-Bilder, und die haben wir halt, muss ich eher sagen, ich glaube, der VAR hätte ihm sagen sollen, guck dir das nochmal an, hat der abgehoben oder wurde er wirklich gefällt? Und dann bin ich im Nachhinein eher bei keinem Elfmeter. Also da hatte Real auch ein bisschen Glück.
Ich sage halt zumindest, dass das Wort Abheben hier fehl am Platz ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass er komplett gedeift ist und irgendwie einen Kopfsprung ins Becken macht, sondern naja, der Fuß geht halt dann direkt gegen das Bein und wie gesagt, er kann da auch drüber springen, kann man auch anders lösen, aber Kubasi stellt sich halt in den Weg. Es war ja ein direkter Weg zum Tor, wo Lukas Vázquez mit Tempo reinkommt. Von dem her war es dann vielleicht doch zu wenig für den Videoschiedsrichter, um es zu kippen, weil es ja doch diesen klaren Tritt unten gab, von wegen Fuß gegen das Bein von Kubasi. Also war es dem war vielleicht einfach zu wenig, um das nochmal zu kippen. Ja, aber kann schon die Aufregung verstehen.
Ich kann nochmal zurück zu Saka, denn da bin ich bei dir. Ich wäre bei Saka übrigens, also Hinspiel Bayern-Arsenal, ne, wäre ich auch in Realgeschwindigkeit bei Elfmeter gewesen. Jetzt klar, ich sitze am Sofa, habe nicht den Blickwinkel vom Schiri, ne, ist schon klar, aber der erste Eindruck in Realgeschwindigkeit war auch bei Arsenal Bayern für mich Elfmeter. Auch da mit Wahransicht habe ich dann Zweifel bekommen, dachte, oh, schlägt eher Saka aus, ne? Und Neuer kann da ja gar nicht so wirklich dafür. Ich glaube aber, wenn damals der Schiedsrichter Elfmeter gepfiffen hätte, hätten sie ihn auch nicht zurückgenommen. Weil du sagst, boah, das ist trotzdem der klare Kontakt da und es gibt nicht quasi den Beweis, dass man es overturnt. Und so war es diesmal wahrscheinlich auch.
Sprich, lieber als Schiri sagen, ich warte mal auf den VAR und dann kann ich es mir angucken, ob dann 50-50
ist. Weiß ich nicht, was die optimale Lösung ist, aber wie gesagt, ich wäre bei beiden mal in Realgeschwindigkeit bei Elfmeter gewesen, so ehrlich bin ich auch. Aber nach Ansicht der Bilder gibt es gute Gründe, dann doch zu sagen, oh, den sollten wir zurücknehmen. Es war vielleicht doch... Ja, der Verteidiger in dem Fall kann nichts dafür, sondern der Stürmer initiiert das Foul, will das Foul ziehen, hebt ab oder schlägt aus oder wie auch immer man es formuliert in den beiden Szenen. Und dann ist kein Elfmeter, glaube ich, vielleicht doch die bessere Entscheidung. Aber wie gesagt, wenn sie es in Realgeschwindigkeit pfeifen, ist es ganz schwer, den zu overturnen. Ja, da bin ich schon bei dir.
Okay. Das war einer der großen Aufreger. Es gab noch einen kleineren Aufreger beim 1-0 von Barca. Behaupten manche Madridistas, dass sich Christensen da klar aufgestützt hat. Für mich ist das nicht ein klares Aufstützen, weil Toni Kroos einfach viel zu wenig meiner Meinung nach selbst macht, um hochzugehen. Ja, der eher so halb am Boden kleben bleibt, so leicht mit den Füßen. Deswegen war das eher für mich schon, dass sich Christensen auf den Fall, auf die Landung wieder vorbereitet. Deswegen dann die Arme da oder die Hände da auf der Schulter von Toni Kroos sind. Also das war für mich zu wenig, um das irgendwie anzufechten. Geht in Ordnung, meiner Meinung nach, das 1-0. Und dann kommen wir zu der anderen großen Aufregerszene dieses Klassikos. Also erstmal generell, es war ja, das Bernabéu war ja auch spektakulär, weil erstmals diese 360-Grad-Anzeige war. Da hat man so das Gefühl gehabt, so, wow, Real Madrid ist angekommen im Jahr 3000 hier mit dem Hightech-Stadion und überall diese gigantischen Screens. Das sah echt beeindruckend aus. Ja, also Real Madrid im Jahr 3000 und La Liga irgendwie wendet weiter Steinzeitmethoden an und verweigert einfach die Goal-Line-Technology. Und ich bin einfach auch mal sehr froh, Alex, dass es jetzt mal auf der großen Bühne war. Wir hatten ja schon oft irgendwie das bei kleineren Spielen oder Espanyols Abstieg war deswegen so eine Sache. Die mussten deswegen runter, obwohl sie eigentlich ein Tor erzielt hatten letztes Jahr und so in vielen kleineren Spielen im Sinne von nicht in einem Klassiker. Und jetzt haben es einfach mal alle gesehen und wundert sich, wie La Liga hat noch keine Goal-Line-Technology. Ja, willkommen bei einem Verband, der lieber hier Kameras in der Kabine und Marketing da und Berater hier geben extrem für PR-Berater aus. Nö, diese 3 Millionen, glaube ich, sind das, die sie an die FIFA zahlen müssten, hat Javier Tebas, der Präsident von La Liga, einfach keinen Bock drauf.
Ja, und zu was das führt, sieht man jetzt, nämlich zu sehr, sehr großen Kontroversen in entscheidenden Schlüsselspielen. Und ich bin tatsächlich auch bei dir, dass ich sage, also es ist natürlich sehr, sehr bitter, dass es den FC Barcelona im Clásico da trifft, ja. Aber ich bin da bei dir. Endlich auf der allergrößten Bühne, wo, keine Ahnung, 200 Nationen oder was zuschauen, wo die ganze Welt mitkriegt, wie rückständig dieser Verband ist oder dieser Liga-Verband, muss man sagen. Ich glaube, es ist ja die Liga und nicht RFEF, sondern die Liga. La Liga, ne? Dass sie da, also ja, 3 Millionen roundabout soll das Ganze kosten. Ich glaube, pro Verein wären es dann irgendwie 250.000, die man zahlen müsste. Also es sind ja süß. In der heutigen Zeit, ja eben, es ist ja kein Geld für Vereine, es ist ja ein Quatsch. Also ja, und vor allem, wenn sie dann Deals mit Saudi-Arabien wieder einfädeln, also sowohl Verband als auch La Liga haben jeweils Deals mit Saudi-Arabien. Die Supercoppa ist ja die Verbandssache, aber auch La Liga hat jetzt irgendeine Kooperation. Und da scheffeln sie immer auf die zwielichtigsten Art und Weisen Geld, um ja, was auch immer mit dem Geld zu machen, aber das Produkt verbessern oder hier den Fußball gerechter, fairer zu machen, das wollen sie scheinbar dann doch nicht. Ja. Und das ist ganz, ganz bitter. Also war der Ball drin oder nicht? Kurze Aussage von dir?
Keine Ahnung. Gefühlt war es ja, aber man hat
ich glaube auch
reproduzierte Bilder gesehen von Canal Plus, wo es dann eher nicht so ist. Aber
ich glaube auch, er war glaube, er war drin. Beweisen kann ich es nicht. Man kann es nicht beweisen. Man weiß es nicht mit den Einstellungen. Deswegen kann ich das Schiedsrichtergespann und der VAR gehört ja da dazu, das völlig verstehen, dass du dieses Tor nicht geben kannst, weil du nicht auflösen kannst, ob er drin war. Und genau das ist ja das Dilemma, dass du es nicht auflösen kannst. In jeder anderen Liga kannst du es auflösen, indem du einfach kurz auf deine scheiß Uhr schaust.
Ja.
Also ich persönlich glaube, er war drin. Aber wenn man sich beweisen kann, kannst du als Schiri natürlich kein Tor geben. Deswegen liegt der Fehler nicht beim Schiri-Gespann, sondern einfach beim Ligaverband, bei Tebas. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Skandal.
Ja, das ist auch so eigentlich eine einfache Sache, weil du ja wirklich die quasi hundertprozentige Sicherheit hättest, war es ein Tor oder war es nicht. Ich finde das immer beim Tennis ganz beeindruckend mit diesem Hawkeye, wenn man da wirklich sieht, nur so ein Millimeter ist noch von diesem 200 km/h Schmetterball ist dann noch irgendwo auf der Linie gewesen. Ja, ne, hat aber die Linie berührt. Oder auch, man kennt es ja auch von der FIFA oder den anderen Wettbewerben, wenn da die Goal-Line-Technology ist, wie es dann animiert ist. Und das wird dann halt durch Chip im Ball und so weiter, Lasern jetzt zwischen den Pfosten, was auch immer, kannst du das halt sehr, sehr, sehr genau berechnen. Und da dieser Technologie verweigert sich einfach Javier Tebas, der dann auch noch so dreist war, während des Spiels, als es gerade diesen Aufreger gab, irgendwelche Screenshots zu teilen, wo es mal zu einem Goal-Line-Technology-Fehler in der Serie A gab, wo er halt so tut, wie von wegen, das ist auch keine sichere Technologie. Ja, okay, du kannst auch mit Kondom kannst du schwanger werden, was auch immer, aber du hast doch trotzdem 99,99% Sicherheit und das ist schon sehr dreist, dass er dann auch noch so in die Offensive geht und so, nee, das ist nichts, Goal-Line-Technology darauf, nee, das machen wir nicht. Und dann auch ganz bezeichnend, dass natürlich auch ein paar Spieler nach dem Spiel darauf angesprochen wurden, Marc-André Ter Stegen hat es ganz gut zusammengefasst und gesagt, es ist aus meiner Sicht eine Schande für den Fußball, dass es nichts gibt, um das zu checken. In dieser Welt wird so viel Geld bewegt und es gibt kein Geld für das, was wichtig ist. Ja, wie gesagt, eine ganz einfache Technologie, wo du wirklich eine hundertprozentige Sicherheit hast. Beim VAR ist ja immer noch menschlicher Fehler, das Potenzial dann, es wird immer noch Interpretationsspielraum geben, aber diese Sache, mein Gott, jetzt investiere die blöden 3 Millionen, aber auch da gibt es schon die Ansage, ist nicht für nächste Saison eingeplant. Also es wird so weitergehen und jetzt hoffentlich haben es alle mal gelernt, auch die Kommentatoren von wegen, nö, gibt's nicht in La Liga.
Das ist echt ein Skandal. Also Ter Stegen hat natürlich völlig recht. Sid Lord hat das ähnlich formuliert in seinem Tweet. Ich lese ihn mal auf Englisch vor, weil der auf Englisch ist. It's hilarious that Spain has the shit bit of technology, the bit that runs everything, but not the one bit that works well, is entirely objective and doesn't take up a lot of time. Also, Spanien hat den schlechten Teil der Technologie. den Teil, also VAR, der alles ruiniert, der alles kaputt macht, aber nicht den Teil, der gut funktioniert, der komplett objektiv ist und der nicht ewig braucht und ewig dauert und Zeit frisst. Ne? Also Goal-Line-Technology, kriegst ein Signal auf der Uhr, zack, weißt du, der ist...
Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 € im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast.
Drin ist immer objektiv, da messen keine Leute, da gibt es keine subjektiven Meinungen, Handspiel so oder so, sondern einfach eine objektive Entscheidung, die binnen Sekunden fällt und darauf verzichten sie, aber alles andere machen sie und ruinieren laut Sid Lowe den Fußball. Ja, ich kann die Meinung ehrlich gesagt verstehen, auch wenn ich mich jetzt gestern jetzt nicht so aufgeregt habe, ich war nicht so emotional involviert, aber für Barca natürlich bitter, wenn du jetzt die zwei Szenen betrachtest, ne? Auf der einen Seite kein Elfmeter aus Barca Sicht, auf der anderen VAR der Ball vielleicht drin, vielleicht nicht. Wahrscheinlich eher ja, aber zumindest würden wir es gern objektiv geklärt wissen. Ne? Und dann gab es, glaube ich, auch eine dritte Szene, wo, wer war das, Jamal in der ersten Halbzeit zu Fall gebracht wird, auf dem rechten Flügel Richtung Strafraum zieht. Und da gab es auch Stimmen, die sagen, Ich glaube, es war Camavinga, kurz vorm Strafraum. Und es gibt auch Stimmen, die sagen, das hätte auch eine rote Karte sein können, weil ihn keiner mehr einholen kann.
Ja, ich meine, da war bei Werder noch da zum Glück. Das war die gelbe Karte von Camavinga, ja.
Ja, die Kollegen bei der Zone, ich glaube, es war der Kollege Hummels, der gesagt hat, der wird nicht mehr eingeholt werden. Das ist eigentlich eine rote Karte. Das sollte eigentlich rot geben. Und ich kann das schon auch verstehen. Ich habe das, gestern nicht hundertprozentig ganz wahrgenommen, weil ich da mit einem Freund, Grüße an Marco, zusammengeschaut habe und da haben wir viel gequatscht und so und war da nicht ganz so investiert. Aber im Nachhinein, in der Halbzeit, als das analysiert wurde, dachte ich mir, hoppla, ja, da war wirklich keiner mehr in der Nähe. Warum gibt es denn da kein Rot? Ja. Also ich fand, Barca hatte auch da Pech und vielleicht hat das Schiri-Gespann auch da daneben gelegen.
Da hatte Bacala mehr freie Bahn beim PSG-Rückspiel als jetzt hier Lamin, weil eben Valverde noch in der Nähe war. Aber naja, das ist jetzt, glaube ich, nicht der ganz große Aufreger, sondern da bleibt es eher bei dem Elfmeter und dem Tor oder Nicht-Tor. Übrigens gab es auch sowas bei Girona. Da hatte Cadiz getroffen, aber das Tor hat gezählt dann. Aber das sah dann vielleicht auch einfach klarer aus. Das ist ja wirklich je nach Perspektive. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie unten der Ball, wo er den Boden berührt, ist er nicht über der Linie, kann er ja trotzdem mit der Rundung noch irgendwie über der Linie sein. Das ist ja wirklich, gibt es ja ganz wilde Perspektiven und Videos,
ja, das stimmt,
sieht und dann auf einmal geht die Kamera über den Ball und man denkt, ach so, wow, da ist ja noch
genau. Steckt
ja noch
und allein deswegen brauchst du halt einfach die Torlinientechnik, weil ohne kannst du es nicht auflösen. Fertig aus, ne?
Ja, fertig aus. Also da peinliches von La Liga in dem Fall, dass sie sich da weiter der Technologie verweigern und das hat man, wie gesagt, schon oft hier im Tiki-Taka-Podcast, unter anderem auch bei Espanyols Tor, die deswegen am vorletzten Spieltag, glaube ich, letzte Saison mit abgestiegen sind. Und ja, so ist jetzt auch ein bisschen dadurch der Meisterschaftskampf weiter entschieden worden. Wir hatten eben schon gesagt, diese 11 Punkte Abstand gibt es jetzt. Eigentlich müsste Barca ja sogar 12 Punkte aufholen, weil es ja auch den direkten Vergleich in La Liga gibt. Ihr wisst ja, sollten am Ende der Saison beide Teams irgendwie 90 Punkte haben, dann wäre trotzdem Realmeister aufgrund des direkten Vergleichs. Das gab es schon mal 2007, auch damals beide punktgleich, aber Realmeister wegen des direkten Vergleichs. So ist das Meisterschaftsprogramm jetzt. Es gibt noch 6 Spieltage und Real braucht nur noch 7 Punkte. Sollte natürlich Barca die maximalen 18 Punkte holen, dann wären beide bei 88. Würde bedeuten, Real Madrid trifft als nächstes, müssen sie bei Real Sociedad ran, dann kommt Cadiz ins Bernabéu und dann könnte die Meisterschaftsentscheidung in Granada sein. Da schaue ich gerade schon, ob ich da nicht hin düse. Barca hat als nächstes, empfangen sie den FC Valencia, dann müssen sie zum FC Girona und dann kommt selbst Real Sociedad nach Barcelona. Also wer weiß, vielleicht passiert es doch schon irgendwie am übernächsten Spiel, dass irgendwie Real zu Hause gegen Cadiz sollte, Barca gegen Valencia oder dann eben speziell auch in Girona patzen. Die sind ja auch heimstark, haben wir später auch noch das Thema. Also da dürfte es ist wie gesagt schon entschieden, aber bald dann dürfte es auch mathematisch soweit sein.
Ne? Ja, und bei Barca geht es übrigens nicht mehr um Titel, ja, sondern nur noch ums Geld. Denn du musst jetzt Vizemeister werden, du musst Zweiter werden, damit du am Supercup teilnehmen kannst, an der Supercopa de España im Final Four. Weiß eigentlich jeder, aber ich erzähle es nur chronistenpflichtmäßig. Der Pokalsieger, der Pokalfinalist, der Meister und der Vizemeister nehmen an diesem Supercup Final Four teil. Und ich glaube, als Teilnehmer kassierst du 8 Millionen direkt. Und wenn du das Ding gewinnst, kannst du bis zu 16 Millionen Euro einnehmen als Supercopa-Sieger. Das sind die Zahlen, die ich so mal aufgeschnappt hatte. Also ziemlich viel Geld, vor allem für den sehr, sehr klammen FC Barcelona, natürlich erst recht viel Geld für Girona. Aber worauf ich hinaus will, du musst jetzt einfach vor Girona Zweiter werden. Ne? Das ist das letzte verbliebene Ziel. Das klingt traurig, ist traurig, aber es ist halt nur mal Fakt. Und das direkte Duell, du hast es angesprochen, am Samstag, dem 4. Mai steht es an. Und in Girona auch, man weiß, die sind brutal heimstark. Ich glaube, noch keine Heimniederlage. Nee, die einzige Heimniederlage gegen Real. Also die hauen alles weg zu Hause sonst. Und ja, da ist, glaube ich, jetzt richtig Druck auf den Kessel. Da kommt auch noch Real Sociedad ins Montjuic oder auf den Montjuic. Dann ist das Restprogramm eigentlich machbar. Aber das sind jetzt zwei knackige Spiele.
Auch Valencia noch,
oder? Valencia aber immerhin zu Hause, nicht im Mestalla. Ne? Da ist es immer richtig, richtig unbequem. Also Barca hat eigentlich geht es um nichts mehr, aber es geht eben ums Geld. Sie haben ja schon einen Geldtopf verspielt, leider. Ne? Das neue Sommerturnier der FIFA, die Club-Weltmeisterschaft mit wie vielen Vereinen sind es? 32? 26, whatever, da ist Real eh schon dabei und Atletico über irgendeine 5-Jahres-Wertung, die die FIFA ausklappustert hat, weil Barca eben in Europa die letzten Jahre sehr schwach war und hat Atleti einfach mehr Punkte gesammelt und deswegen
fehlen da auch, glaube ich, 12 Millionen
an. Genau, und da gab es Genau, da gab es auch richtig, richtig Kohle. Mhm. Teilnahme und dann eben je weiter du kommst. Also ja. Da war es ja schon, ja, also finanziell, also aus sportlicher Sicht kannst du sagen, wow, wir haben eine vernünftige Sommerpause zum Glück, ne? Mit EM, viele Doppelbelastung, viele Nationalspiele. Also sportlich gesehen kann man verzichten. Finanziell gesehen war das eigentlich unverzichtbar, dass Barca da teilnimmt. Also finanziell einfach sehr, sehr bitter. Und deswegen musst du jetzt einfach Zweiter werden. Ja. Weil Supercup-Millionen auch noch verlieren, ist dann doppelt schmerzhaft. Mhm.
2 Punkte Rückstand auf Girona, wie es bei denen läuft, das machen wir gleich noch später in der Folge. Wir kommen jetzt mal so langsam zu den 1-2 Fragen von Luis und Lorenz. Bei Luis geht es ein bisschen um Xavi. Luis schreibt, es zeichnet sich anscheinend immer mehr ab, dass Rafael Márquez Xavis Nachfolger werden könnte, wenn denn Xavi wirklich geht. Er lässt sich ja doch noch so eine kleine Tür offen. Was würde Alex davon halten? Einerseits von Márquez oder auch vom Xavi-Verbleib? Ich persönlich halte von Márquez relativ wenig bis absolut gar nichts.
Ja, eine Bewertung steht mir ehrlich gesagt nicht ganz zu, weil ich schaue keine Barca B-Spiele mehr oder Barca Athletic, wie sie ja heißen mittlerweile. Die sind aber richtig gut auf Kurs. Ich glaube, sie sind in der dritten Liga, in der zweigeteilten, sind sie auf Rang 2. Also das ist Aufstiegs-Playoff-Kurs und Zweiter ist ja auch dann nochmal bemerkenswerter. Ne? Also die Ergebnisse sprechen vielleicht für ihn, wobei da auch einige Unentschieden und Niederlagen dabei waren. Also es ist nicht so, dass die, ne, nichts verlieren und alles gewinnen. Aber Zweiter ist absolut bemerkenswert. Also das ist definitiv eine gute Leistung, da kann man nicht meckern. Nur wie die Leistung zustande kam, kann ich kein Urteil fällen. Ich habe wirklich kein einziges Barca-Athletik-Spiel, glaube ich, in der Saison gesehen. Deswegen wäre es einfach unfair, ihn da irgendwie zu bewerten. Aber ich sag mal so richtig Aufbruchstimmung und Hoffnung würde ich jetzt nicht durch die Personalie bekommen. Also ein bisschen ähnlich wie Luis, dass man sagt, irgendwie, weiß nicht, ob das jetzt so, ja, ich weiß nicht, ob er der neue Pep Guardiola ist. Vielleicht ist es ja, aber ne, Ex-Spieler, der dann in der dritten Liga mit der zweiten Mannschaft hier.
Weißt du, so ein Gedanke, der da immer nahe liegt, ist ja so, der kennt ja die Jugendspiele jetzt, der kann die dann mit hochziehen. So ein bisschen den Gedanken hatte ich auch hier bei Fiello beim Club, aber da ist jetzt auch der Erfolg überschaubar, ob wie viele Jugendspieler er da, die er früher selbst gecoacht hat, noch einsetzt. Und Barca hat ja schon die vielen Jugendspieler, also viel mehr Jugendliche kannst du ja jetzt auch nicht einsetzen. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, ob das so der richtige Call wäre, aber wie gesagt, Xavi hält sich ja selbst noch so ein bisschen die Tür offen und Laporta wäre ja auch nicht abgeneigt. Also wärst du dann eher dafür oder siehst du das auch eher schwierig, sollte Xavi wirklich bleiben, was ich nicht glaube, aber...
Ja, tatsächlich, ja, also wenn ich wählen muss zwischen Márquez und Xavi, würde ich Xavi nehmen. Aber vielleicht brauchen sie auch frischen Wind, um ehrlich zu sein. Ja. Denn so gut ist der Rekord von Xavi jetzt auch nicht. Ne? Eine Meisterschaft gewonnen, ja, aber da war es hinten raus dann auch, also die hast du ja auch hauptsächlich deswegen gewonnen, weil Real Madrid, fand ich, zu schwach war. Ne? Irgendwie in der letzten Saison so gar nicht so richtig gechallenged hat und irgendwie hatten die ja auch dann schon nach dem 1-2 im Klassiko, der war ja sogar im März, ich habe nämlich nachgeguckt, nach dem, ich glaube am 26. Spieltag war das 2-1 von Kessier und ab dann war der Titelkampf entschieden und das war unfassbar früh, also wirklich 12 Spieltage vor Schluss, da ging gar nichts mehr. Also Real hat da auch gar nicht mehr an sich geglaubt und irgendwie gefühlt das nie mehr ernst genommen und auch deswegen wurde Barca so komfortabel Meister. Also wenn es da einen Challenger gegeben hätte, wäre es vielleicht nochmal anders gewesen, aber so trudelte es halt aus und dann ist sein Rekord nicht sonderlich prickelnd. Also in der Saison, in der Hinrunde war das wirklich schwach, was Barca da reihenweise geliefert hat, vor allem in vielen Auswärtsspielen. Dann hattest du diese peinlichen Heimniederlagen, ne, im Januar und Dezember. Dann hattest du, darfst nicht vergessen, zweimal in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden, zweimal in der Europa.
Das vergessen wir nicht.
Das vergessen wir nicht. Ne? In der Europa League dich auch blamiert mit auch unglücklichen Zustandekommen. Also Man United war dann auch ein sehr schweres Los. Ne? Rückspiel auswärts okay und Frankfurt war jetzt auch nicht. War ein besonderes Spiel mit hier 40.000 Frankfurter, also die Umstände waren schwierig, aber unterm Strich waren das trotzdem blamable Ausscheiden in der Saison, jetzt auch wieder unglücklich im Viertelfinale, knapp gescheitert, aber auch unglücklich, 4 Klassikos verloren, ne? Klatsche im Supercup. Also seine Bilanz ist jetzt auch nicht so prickelnd, dass du sagst, boah, mit dem wird jetzt, wenn er bleibt, trotzdem wieder alles besser und nächstes Jahr gewinnen wir das Triple. Deswegen, vielleicht braucht diese Mannschaft frischen Wind von außen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das, du hast vorhin kurz anmoderiert, das war wie sich Xavi benommen hat, war auch peinlich oder irgendwie so hast du gesagt. Mhm. Also was mir ein bisschen Dorn im Auge ist, dass er so häufig über die Schiedsrichter lamentiert, meckert, mault und heult. Auch hat es ja auch jetzt wieder getan. Jupp. Und ich glaube, dass wenn du das so regelmäßig tust, er wird ja auch immer vom Platz gestellt, kriegt immer gelbe Karten. Also ich habe das Gefühl, der sucht zu viele Ausflüchte. Das heißt nicht, dass er im Unrecht ist. Denn nochmal, ne, Elfmeter habe ich gesagt, ich würde ihn zurücknehmen. Tor war vielleicht drin, Goal-Line-Technology. Also er könnte auch recht haben, aber wenn du immer wieder öffentlich so dich beschwerst und heulst über den Schiedsrichter, lieferst du deiner Mannschaft irgendwann ein Alibi. Und vielleicht solltest du auch intern mal, ja, also vielleicht tust du es ja intern anders, aber ich glaube, da immer wieder nur den Schiri herzunehmen. Nochmal, Cancelo hat 4 entscheidende Fehler gemacht. Lewandowski war auch wieder nicht im Spiel, wie gegen PSG so richtig. Also es gibt auch sportliche Gründe, fernab vom Schiedsrichter, warum du mehrfach enttäuscht hast, verloren hast, ausgeschieden bist. Dann immer sich hinzustellen, über den Schiri zu heulen, ist mir ein bisschen too much und liefert der Mannschaft vielleicht ein Alibi, wo du sagst, vielleicht musst du auch in diesen Dressing-Room mal eine andere Kultur reinkommen. Ja. Und die geht halt vom Trainer irgendwo auch aus, ne?
Ja. Also ich sage schon auch, um da jetzt mal aufzubauen, was ich meinte mit Peinliches von Xavi. Also ich einerseits glaube ich, Xavi würde sich keinen großen Gefallen damit tun, da weiterzumachen, weil er auch gesagt hat, wegen des Umfelds, des Drucks der Presse will er nicht weitermachen. Und klar gibt es auch löbliches 2 Titel geworden. Er entwickelt die Jugend, gibt denen viel Vertrauen. Das ist wirklich bemerkenswert. Aber dieses öffentliche Bild, das dadurch auch der Trainer und dadurch auch der Verein abgibt, keiner hat mehr Meckergelbe gesehen seit Amtsantritt. Er ist so an der Seitenlinie, so Gargamel-mäßig, miesepetrig, nur am Miene-Schleppe ziehen und jetzt nach dem Klassiko gab es meiner Meinung nach auch eher kopfschüttelnde Aussagen. Also ich zitiere mal kurz. Ich habe das Gefühl, dass wir betrogen wurden. Ich bin stolz auf die Mannschaft, aber es gab Situationen, in denen wir klar benachteiligt wurden. Ich finde, wir hätten die 3 Punkte verdient gehabt. So, ey, come on, sag doch wenigstens, dass ein Unentschieden in Ordnung gehen würde, aber dann auch noch gleich den Sieg wollen. Das ist schon irgendwie dreist, denn das ist so das, was du auch gerade gemeint hast, es geht nur eher gegen Schiedsrichter und gar nicht groß die Selbstreflexion. Wie gesagt, selbst Araujo hat gemeint, so dass sie defensiv so nicht verteidigen können und das sieht ein Xavi halt zumindest öffentlich nicht oder dass er sagt, dass auch mal hier Fehler gemacht werden. Es geht ja nicht darum, einzelne Spieler anzuzählen, den Cancelo zu kritisieren öffentlich, aber zumindest zu sagen, ja, wir waren da nicht gut, wir haben den Fehler gemacht. Das 2-2 war, wie gesagt, eine Kopie von dem PSG-Ding und Xavi lebt da irgendwo ein bisschen in seiner eigenen Welt, meiner Meinung nach, und tut's einer sehr jungen Mannschaft, die sich davon auch irgendwo ja offensichtlich anstecken lässt. Zumindest war ja auch Araujo besonders übermotiviert, ist in diesen Zweikampf da mit Bacalar gegangen und hat dadurch rot gesehen. Also da tut er, glaube ich, der Mannschaft auch dann nicht gut. Oder um es nochmal anders zu sagen, ich glaube, von diesem Respekt, den sich Xavi als Spieler, als absolute Spielerlegende, Spanienlegende verdient hat, da ist gar nicht mehr so viel übrig, weil er eben so miesepetrig da an der Seitenlinie ist und immer nur die anderen und nicht groß auf das eigene schaut. Ja, Fehler passieren auch mal mit Schiedsrichtern und auch mal erleidet Barca eine Fehlentscheidung, ob das jetzt gestern der Fall war oder wann anders, aber immer nur das als Ausrede zu nehmen, das ist halt schwach.
Das ist, als Gegenbeispiel könntest du dir vorstellen, dass Ancelotti gefühlt alle 3 von 5 Spiele über den Schiedsrichter wettert und heult öffentlich.
Macht er schon auch mal wie in Valencia das Ding,
aber nicht in 3 von 5 Spielen. Der äußert sich anders. Der sagt dann eher, über den Schiedsrichter will ich nicht reden und dann moderiert das so ab. Und,
ist schon absolute Ausnahme.
Das ist schon anders. Der geht schon anders mit solchen Dingen um, Ancelotti. Ja. Der ist schon wirklich mehr, wesentlich mehr Gentleman und Xavi suhlt sich da zu sehr im Rumgeheule, finde ich. Das ist mir, also nochmal, das heißt nicht, dass er Unrecht hat, ne? Auch bei PSG, wir hatten ja auch drüber gesprochen. Da gab es auch die ein oder andere unglückliche Entscheidung, ne? Gündogan mit VAR, vielleicht kannst du da auch Elfmeter geben. Also ich verstehe das schon, warum man da wettert, aber es immer so lautstark und immer in jeder Pressekonferenz und wiederholt und gefühlt ist nur der Schiedsrichter, also gefühlt, ne, ist nur der Schiedsrichter schuld am Ausscheiden einer Niederlage und niemand sonst und das ist mir dann schon too much und das ist die Message, die er einfach transportiert. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel das Gündogan-Interview nach dem PSG-Spiel anschaust, der ist zu 100% selbstkritisch, ne,
und
redet nicht über Schiedsrichter, sondern reflektiert, ist sachlich, kritisiert die Mannschaft, aber trotzdem, ne, sachlich und nicht durchs Finger zeigen, aber blickt halt in den Spiegel und sagt, hey, wir waren vielleicht da nicht gut genug und das hat nicht gestimmt. Ja. Und solche Aussagen sind mir halt 100-mal lieber als dieses öffentliche Rumgeheule, auch wenn er in der Sache vielleicht gar nicht so falsch liegt, aber er übertreibt es halt auch völlig. Und dann diese Opferrolle, die ist mir dann eh too much, dass man sagt, hier Verschwörung gegen uns, nein, das ist halt eine schwer zu entscheidende Entscheidung, die er vielleicht falsch getroffen hat. Aber ja, also im Spiel aufregen, völlig okay, aber danach, ne, vergeht ja eine Stunde oder zwei, bis die bei der PK sitzen. Und jetzt bin ich ja selber Trainer, wenn auch im untersten Bereich. Mhm. Aber eigentlich berühren sich da die Gemüter nach so einer Zeit, dass du dann vielleicht ein bisschen.
Oder du hast auch mal eine Wiederholung gesehen und ein bisschen,
dass du vielleicht ein bisschen besonderer bist, aber ja, das ist mir ein bisschen too much. Und wie gesagt, ich glaube, das transportiert sich dann vielleicht auf die Mannschaft über irgendwann. Und das ist. Tut einer Mannschaft dann auch nicht gut. Ein bisschen mehr Selbstreflexion. Und deswegen sage ich ja, vielleicht, ne? Ich sage nicht, dass das die Lösung sein wird und alles wird besser mit einem neuen Trainer, um Gottes Willen, das weiß man nicht. Aber vielleicht braucht die Mannschaft auch so ein bisschen eine neue Kultur. Mhm. Und deswegen, aber schwierige Personalie, Trainerpersonal. Also wir werden in der Woche, in zwei, in drei, in vier, in fünf wahrscheinlich immer noch drüber reden. Es ist ganz, ganz schwer, da eine Entscheidung zu treffen. Vor allem der Markt gibt auch nicht so viel her, ne? Die Bayern suchen, Liverpool sucht. Also es ist einfach eine ganz, ganz schwierige Geschichte in diesem Sommer.
Die Bayern suchen, habe ich gar nicht mitbekommen. Na gut, bevor wir gleich wirklich beim Ende des Klassiko-Barca-Blocks sind, haben wir eben noch eine Frage von Lorenz. Und da hatte ich ja eben schon das Löbliche von Xavi angesprochen, von wegen die Arbeit mit der Jugend. Und Lorenz schreibt, Barca und Xavi setzen sehr viel auf junge Talente aus der eigenen Jugend. Inwiefern schätzt ihr das Risiko ein, dass sich Lamine, Kubasi und so weiter auch häufiger muskulär verletzen, wie beispielsweise ein Petri, wenn diese jedes Spiel eingesetzt werden? Für mich macht es den Eindruck, dass den jungen Spielern zu schnell zu viel zugemutet wird. Eure Meinung zu diesem Thema würde mich sehr interessieren. So. Boah, ich glaube, bei Kubasi war das jetzt auch gefühlt das 20. Spiel in Folge. Kann man mal machen, aber wir haben ja schon bei Petri gesehen, was daraus, wie schnell das dann anders gehen wird, wenn du dann auch noch in der Nationalmannschaft ständig spielen musst, ne?
Zum Glück sind junge Spieler belastbarer, junge Muskeln heilen schneller, ne? Als ältere. Also von daher, Kubasi spielt schon wirklich viel, ist schon krass, wie er sich jetzt etabliert hat und wirklich jetzt mit Araujo die ganz klare Nummer 1 IV ist, ne? Also er spielt schon viel. Ja, Petri war damals natürlich ganz besondere Umstände, weil das ja EM und Olympia hintereinander waren. Also da konnte ja der Verein nichts dafür, da ging es ja um den Verband, der ihn nominiert hat und der Spieler, der auch nicht Nein gesagt hat, weil das für den Spieler natürlich eine einmalige Sache ist, ne? Also Olympia kannst du ja vielleicht nur einmal überhaupt in deinem Leben spielen und EM ist ja auch was Besonderes, also den Spieler konnte man ja verstehen, dass er das mitnehmen wollte, aber das war natürlich zu viel Belastung, vor allem mit der Reise. Ich glaube, Olympia war ja dann in Japan oder irgendwo, ne, China. Also von daher, da ging es ja auch um die vielen Reisestrapazen, nicht nur um die Spielstrapazen. Da konnte der Verein einfach nichts dafür, weil der Verein nicht sagen kann, man schickt den nicht hin. Ne? Das ist
bei
ja in
Olympia.
Spanien. Oh, nee, das ist in Spanien, wenn du nominiert bist. Das war doch das Thema bei den Frauen, dass die dürfen ja nicht kommen. Da hat doch Rubiales immer gedroht mit, wenn ihr nominiert werdet, müsst ihr kommen. Und ansonsten drohen euch Strafen. Deswegen, wenn die Nationalmannschaft einen Spieler nominiert, kann der Verein nicht sagen, nee, den schickt man nicht hin.
Das ist nicht die Nationalmannschaft. Ich glaube, Olympia ist nochmal eine andere Sache.
Ist ja der Verband.
Aber gut.
Egal. Ist ja wurscht, aber auf jeden Fall, Petri war nicht der Verein, ich wollte ja nur darauf hinaus, ne? Der wurde ja nicht vom Verein so verheizt, sondern ja vom Verband und von der Nationalelf. Und Kubasi droht tatsächlich übrigens das Gleiche, ne? Also der wird jetzt, denke ich, hat gute Chancen bei der EM dabei zu sein und hat wahrscheinlich noch bessere Chancen bei Olympia dabei zu sein, weil er eben so jung ist, ne? Ist ja, ich glaube, hauptsächlich ein U23-Kader Olympia. Ja. Mit, ich meine, die Regelung ist immer noch 3 ältere Spieler und ansonsten U21. Also Kubasi könnte zumindest spieltechnisch, einsatztechnisch das Petri-Schicksal ereilen. Ja. Von daher, ja, verheizt ihn eher nicht Xavi, sondern wenn, dann eher der Verband.
Ja, wenn du wirklich 20 Spiele in Folge machst, wäre hier und da auch mal eine Pause. Aber das ist ja bei Ancelotti ein ähnliches Problem, dass die wichtigsten Spieler ständig im Einsatz sind. Und wie gesagt, Xavi macht auch viel richtig mit Guiu, Fermin, Font sind ja auch da und funktionieren mehr.
Die kann es ja jetzt geben, die Pause, weil wie gesagt, die Saison ist ja mehr oder weniger gelaufen. Also Doppelbelastung gibt es ja jetzt nicht mehr. Ja. Ne? Einmal die Woche kann ein 17-Jähriger dann schon spielen und vielleicht wird er jetzt schon hier und da mal ein bisschen rotiert, denn wie gesagt, es geht ja nur noch um Platz 2 und nicht mehr um alles.
Ich würde nur noch ein anderes Beispiel nennen für ein bisschen verheizte Spieler, auch wenn da nochmal anderes Verletzungspech dabei war, aber Ansu Fati war ja auch so ein bisschen der große Hoffnungsträger und immer gespielt und dann irgendwie nie so richtig erholt, wie es ja auch bei Petri gefühlt, macht er wieder 10 Spiele und dann ist wieder was, also auch da vielleicht ein bisschen verheizt gewesen. Es gehört immer Pech dazu und Verletzungen gab es schon immer, wird es immer geben, aber eben hier und da kann man das bestimmt auch besser dosieren, speziell bei diesen vielen jungen Spielern, die natürlich eine gute Heilung haben, aber auch da ist irgendwann Akku leer und wenn du dann bei Barca die Saison, waren es ja damals noch irgendwie 5 Verlängerungen in Folge im Pokal. Da kam halt einfach viel dazu. Gut, Wir gehen mal weiter in der Tabelle, schauen doch mal auf Girona. Ich habe gesagt, europäisches Girona, es ist soweit, sie haben es jetzt tatsächlich geschafft. Nein, noch nicht die Champions League Qualifikation, aber ihre erste Europapokal-Qualifikation, die haben sie jetzt sicher. Und das in ihrer, sie sind ja erst zum vierten Mal überhaupt in La Liga dabei. Das ist schon mal irgendwo beeindruckend, aufgrund des Fußballs, den sie spielen. Ich würde sagen, 4 Saisons in La Liga, da würde doch auch erstmal Europa League reichen. Aber naja, sie haben ja einfach auf Platz 5 ein 10-Punkte-Polster auf den Athletic Club. Deswegen glaube ich mal nicht, dass das.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ohne noch irgendwie die Europa League abfällt, auch weil sie ja, wie gesagt, noch Chancen auf Platz 2 haben mit 2 Punkten Rückstand auf Barca. Und ja, dass sie eben speziell heimstark sind, haben sie beim 4-1 gegen Cadiz gezeigt. Da war mal wieder das Thema pure Effektivität. Sie hatten irgendwie 5 Schüsse aufs Tor, 4 davon gegen Rhein. Dazu hatte noch Savio die Latte getroffen. Also das war mal wieder diese typische, schnelle, direkte, kaum zu berechnende, du kommst als Gegner überhaupt nicht hinterher, schon ist der Ball im Netz, Fußball von Girona. Und deswegen sind sie auch nicht verdient auf Champions League Kurs, weil sie ja beeindruckend Fußball spielen.
Und vor allem, weil die anderen dahinter schwächeln, was ich jetzt so nicht gedacht hätte. Ne? Der Athletic Club hat jetzt 3 Spiele nicht gewonnen, hat jetzt 2 sehr enttäuschende Unentschieden. Zu Hause gegen Villarreal, zu Hause gegen Granada. Ja. Villarreal war ja extrem bitter, das war ja kein Handspiel da in der 90., 95. Mhm. Ne? Da wurden sie ja ein bisschen betrogen, um mit Xavis Worten das zu formulieren. Bei Real Madrid kannst du natürlich verlieren, aber jetzt gegen Granada zu Hause 1-1 ist, egal wie man es dreht und wendet, ja viel zu wenig. Und auch Atletico hat sich, wir sprechen gleich drüber, wieder ein bisschen blamiert, ne? Hat auch 3 der letzten 5 Ligaspiele übrigens verloren. Und auch deswegen ist Girona nicht nur auf Europa-Cup-Kurs, sondern auf Champions-League-Quali-Kurs und werden das am Ende auch schaffen, weil die beiden dahinter einfach zu sehr schwächeln und weil Girona ja in der Fremde schwächelt, aber einfach ihre Heimspiele gewinnt. Ja. Und reicht. Dann ja, sind die anderen auch selbst schuld, ne? Atletico und Athletic.
Ja, so ist es. Also können auch gerne ihre Heimserie beibehalten. Wie gesagt, übernächsten Spieltag kommt der FC Barcelona ins Montilivi und Dovbyk ist wieder in Form. Er hat jetzt wieder getroffen, ist jetzt mit 18 Toren wieder der Pichichi-Führende. Bellingham mit 17 Treffern dahinter vor Ante Budimir und seinen 16 Toren. Dovbyk genauso auch der Topscorer mit jeweils 23 Torbeteiligung. Also der spielt weiter eine Wahnsinnssaison, auch wenn er die letzten Wochen vielleicht ein bisschen leicht geschwächelt hat. Aber das galt ja für die ganze Mannschaft. Da hat einfach jetzt Girona diese Motivation sich nochmal komplett zusammengerissen und gut, du kannst auch mal Cadiz irgendwie 4 einschenken zu Hause, das ist jetzt kein Wunder, die sind ja weiter auf Abstiegskurs, aber trotzdem waren nette Highlights, was man so gesehen hat und auch da nochmal der Hinweis, da gab es eben ein Tor, wo der Ball so knapp gefühlt hinter der Linie war, man kann es nicht genau aufschlüsseln, aber da hat es dann gezählt, das war der 1-3 Anschlusstreffer für Cadiz, am Ende wie gesagt Girona mit 4-1 gewonnen und so sind sie jetzt der, ich glaube, Team Nummer 29 oder 30, also spanischer Europapokal-Teilnehmer. Da waren einige Exoten dabei. Teneriffa, Las Palmas war schon europäisch, der Racing Club aus Santander und sogar.
Ich dachte, du haust jetzt eine Quizfrage raus und willst, dass ich alle Vereine nenne. Aber das
ja, 30 wäre zu lange, ne? Aber den besondersten Exoten, den habe ich mir noch zurückgehalten. Ich bin gespannt, ob du darauf kommst, weil das ist eine besondere Geschichte gewesen.
Besonders den Exoten? Mhm. Was kennzeichnet einen besonderen? Also der Verein wird dann, wenn es so besonders ist, wird er wahrscheinlich kein Erstligist sein jetzt, ne? Mittlerweile.
Ja, das sowieso
das
nicht.
Das sowieso nicht. Und vielleicht auch nicht mal ein Zweitligist dann?
Auch nicht.
War noch nie Erstligist?
Nö, dürfen sie nicht.
Dürfen sie nicht?
Aha.
Dann ist es kann es ja nur eine Zweitvertretung
Aha.
sein.
Aha.
Was?
Ja.
Boah, das habe ich nicht auf dem Schirm.
Es gab mal ein Pokalfinale 1980 zwischen einer ersten und einer zweiten Mannschaft.
Ach krass, und dann war die zweite Mannschaft
ja.
im
Die war,
aber welcher das ist, weiß ich nicht. Nee,
das war bei Real Madrid der Fall. Da hat dann eben Real Madrids erste Mannschaft das Pokalfinale gewonnen und die Castilla war danach europäisch, ist dann direkt gegen irgendeinen Engländer, weiß gar nicht mehr, ausgeschieden. 1980, wie gesagt, eine Weile her. Aber die Castilla war mal europäisch. Das ist eine besondere Geschichte. Haben auch bei Real Total natürlich Artikel dazu.
Moment, das Pokalfinale war?
1980.
Real Madrid gegen seine...
Gegen Real Madrid. Ja, die hat sich durchgebombt in der Copa del Rey und war dann...
Alter.
Damals war das noch erlaubt, das ist ja, dadurch wurde dann die Regel auch gekippt von wegen, das geht jetzt nicht mehr so einfach und...
Krass, ja. Das ist ja krass.
Also da eine interessante Geschichte aus einer Zeit vor unserer Zeit oder wie auch immer, egal. Also, wo habe ich es denn? Die hier... Gegen Gijón damals im Halbfinale gewonnen und dann waren sie im Finale, hat dann Real Madrids erste Mannschaft mit 6-1 gewonnen und im Europapokal, wo steht's denn hier?
Also wenn Real Madrid,
West Ham United Erstrundengegner.
Wenn Real Madrid fair gewesen wäre, hätten sie hier gemischte Mannschaften gemacht. Ne? Die Hälfte der A-Mannschaft geht in die B-Mannschaft und dann gibt es ein faires Spielchen, weil ganz ehrlich, mit einer A-Mannschaft gegen... Das ist ja wie ein Trainingsspiel und das ist ja klar, dass das eine einseitige Geschichte wird. Also, ja, okay.
Was heißt es klar? Die haben vorher auch Athletic aus Bilbao rausgeworfen,
ja,
die Sociedad, die Castilla, das war schon
eine Wahnsinn. Das ist ja eine krasse Geschichte. Nee, die habe ich bis heute noch nicht mitbekommen, das wusste ich nicht. Also 1980 war jetzt auch tatsächlich vor meiner Zeit auf dieser Welt, aber hatte ich so nicht auf dem Schirm. Krass.
Und dann, wie gesagt, gegen West Ham rausgeflogen aus dem Europapokal. Und da hoffen wir mal, dass es für Girona länger anhält. Aber gut, wird es ja logischerweise, weil sie sind ja jetzt wahrscheinlich auf Champions-League-Kurs. Da drücken wir die Daumen. Ja, weil an sich spielen sie ja netten Fußball. Und
allein schon, dass du fragen musst, das bezeichnen.
Ja, wie gesagt, es hätte auch erstmal Europa League sein dürfen, also statt direkt Champions League.
Ich bin ehrlich, ich hätte es schöner gefunden, wenn Atletico und Athletic in der Champions League vertreten gewesen wären. Ja. Und Girona dann halt, wie du schon sagst, erste europäische Teilnahme, dann, es reicht ja auch die Europa.
Ja,
aber es wird halt nicht so kommen.
Es wird nicht so kommen, ja. Nee. Weil eben, du hast es schon angesprochen, Athletic ist auch ein bisschen die Luft raus rund ums Pokalfinale. Da gab es jetzt 3 Ligasiege mit nur 2 Pünktchen. Und Atletico, hatte ich auch zu Beginn gesagt, peinlich ist mal wieder von denen. Dass sie ihre Auswärtsschwäche haben, dass sie ihre Defensivschwäche haben, ist alles nichts Neues. Haben wir auch schon hier und da öfter mal thematisiert. Und es gab so im Februar, dieses 1-1 im Bernabeu, wo sie spät den Ausgleich gemacht haben, so dass sie es als Sieg gefeiert haben. Ja, zu Recht. Und seitdem in diesen 15 Spielen danach haben sie 6 Siege, einen Unentschieden, 8-mal verloren. So steht jetzt Atletico bei 9 Niederlagen in La Liga. Das ist der Höchstwert unter Simeone. Und ich habe es noch gar nicht gesagt, sie haben einfach 0-2 bei Aufsteiger Alaves verloren. Ja, sie hatten auch ein paar Chancen. Correa, Lino, ein bisschen was vergeben, aber du bist früh in Rückstand geraten. Am Ende kassierst du noch einen Traumvolley von Rioja, aber das war auch wieder meiner Meinung nach zu wenig und deswegen da wieder Atletico peinlich, meiner Meinung nach.
Das war zu wenig, definitiv. Ich glaube, Alaves hat davor 4 Spiele kein Tor geschossen und in 5 von 6 auch nicht getroffen. Auch, ich glaube, 4 Spiele auch in Folge verloren, also die waren auch wirklich einfach nicht gut drauf. Und deswegen ist das natürlich zu wenig einfach, ne? Ob man jetzt das Wort peinlich benutzen will oder nicht, ist ja wurscht, es ist einfach zu wenig im Kampf um die Champions League, auch für den eigenen Anspruch einfach. Sie hatten 15 Schüsse, also mehr, doppelt so viel als der Gegner, sie hatten 2/3 Ballbesitz, ne? Atletico ist schon klar, vor allem wenn du natürlich früh in Rückstand gerätst, ne? Ich glaube, das Gegentor war ja nach fast 15 Minuten oder so, dann ist logisch, dass der Underdog, der Aufsteiger, eher defensiv agiert und du hast viel vom Spiel. Und hinten raus hätten sie auch treffen müssen. Also ich glaube, Sivera hat da 2 richtig, richtig gute Saves ausgepackt. Bei dem einen, so ein Schuss von halb rechts, sagt ihr auch, oh, der ist doch schon drin. Wie er den gesaved hat, war wirklich stark. Und apropos stark, also das 2-0 von Rioja. Eines der Tore der Saison, ohne Witz. Also wer dieses Tor noch nicht gesehen hat, unbedingt die Highlights anschauen. Wirklich eines der Top 10, vielleicht sogar Top 5 Tore der Saison. Absolut krass. Ich glaube, der Kollege Rioja trifft am liebsten eigentlich gegen Barca eher. Ich glaube, das ist er, der eine sehr, sehr gute Bilanz gegen Barca hat. Jetzt knipst er auch gegen Atleti, also offenbar liegen ihm die Top-Teams mehr. Und ja, für Alaves natürlich ein Riesensieg, ne, mit Blick auf Abstiegskampf, denn eigentlich sind die jetzt gerettet. Cadiz hat verloren, die haben gewonnen, jetzt sind es 10 Punkte Vorsprung. Also von daher großer Sieg für Alaves, die mehr oder weniger den Abstieg jetzt verhindert haben. Aber für Atleti natürlich, mal wieder ein Rückschlag, mal wieder eine Auswärtsniederlage. Es ist ein bisschen unerklärbar. Die eine Erklärung ist so halbwegs, ihr müsst wirklich mal eure Hintermannschaft jetzt umkrempeln, auffrischen. Ich habe das, glaube ich, vor der Saison gesagt. Ich habe es letzte Saison schon gesagt. Mhm. Das Durchschnittsalter, glaube ich, der IV ist irgendwie 31, 32, keine Ahnung was. Da muss frisches Blut her. Also Aspilicueta war nicht die Lösung in der IV, auch wenn er Glück hatte, ne, dass er da keinen Elfmeter gegen sich kassiert. Aber im Sommer müsst ihr da hinten einfach was tun.
Ja, das wundert mich schon auch sehr, weil einfach, ich glaube, Atletico U19 ist jetzt Meister geworden, auch vor Real U19, die letztes Jahr noch das Triple gewonnen hat. Also kommt da nicht mal ein junger Verteidiger nach? Was ist denn da? Die haben ja hier mal Barrios, Riquelme für vorne und Lino irgendwie, das läuft da. Aber wo ist denn da noch mehr die defensiven Talente? Das haben wir eben schon oft kritisiert, ob noch Felipe da waren oder sich jetzt Paulista einfach holen, dass Savic immer noch spielt, ist einfach irgendwie da ja, sehr, sehr überholt einfach. Und um auch so ein bisschen nochmal das Thema, den Grund für jetzt diese Niederlage oder auch die letzten Patzer auch gegen den Athletic Club speziell zu nennen, weil wir haben ja jetzt nächsten Samstag, da kommt der Athletic Club zu Atletico nach Madrid. Dieses Spiel war wieder ein bisschen der Klassiker, wenn Atletico den Ball hat, dann können sie damit wenig anfallen. Sie hatten jetzt bei Alaves 69% Ballbesitz und mal wieder kein Tor erzielt. Und wenn wir auf die drei Duelle mit Athletic schauen, einmal in der Liga hat Athletic 2-0 gewonnen und in der Copa del Rey haben sie auch beide gewonnen. Das auch immer mit jeweils 69% Ballbesitz für Atletico. Also die können da mit dem Ball wenig anfangen gegen so einen tiefen Gegner, gegen einen leidenschaftlich verteidigen Gegner und haben aus diesen vier Spielen mit über 60% Ballbesitz keinen einzigen Treffer erzielt. Und so, glaube ich, könnte Bilbao auch diesmal Madrid knacken, um mal die anderen Begriffe zu verwenden. Am nächsten Samstag und dann wäre Athletic punktgleich mit Atletico, aber durch den direkten Vergleich, dann wären sie auf Platz 4. Also ich glaube schon, das könnte eine, nicht Überraschung, aber es könnte schon was Dickes geben nächsten Samstag.
Ich wäre ja auch nicht überrascht, muss ich ehrlich sagen, denn ja, Atletico ist jetzt einfach ein bisschen angeschlagen, also mental auch, ne, durch das BVB aus, das merkt man, glaube ich, schon. Und überhaupt, der nächste Spieler hat es ja richtig in sich. Also was da für Kracherspiele sind. Am Freitag geht's los mit Real Sociedad, Real Madrid. Mhm. Jetzt ja, Real Madrid ist virtuell Meister, aber das ist ja trotzdem ein schönes Topspiel. Und Real Sociedad muss ein bisschen Gas geben. Die haben wieder gepatzt. Ne? Da geht es auch um die Europacup-Teilnahme, die man vielleicht verspielt. Dann haben wir am Samstagabend Atletico gegen Athletic. Dann haben wir am Sonntag das große... Ganz genau, das große Sevilla-Derby, Betis gegen Sevilla, und am Montag hast du auch ein Traditionsschlagerspiel in Barca-Valencia, auch wenn es da ja für Barca, naja gut, um Platz 2 geht, für Valencia geht es um Platz 7, also auch Europacup-Teilnahme. Also das ist ein Spieltag, der hat es ja wirklich richtig in sich, ne?
Ja, einige Party da, es ist und speziell um Platz 7, da ist aktuell Betis, aber irgendwie 3 Punkte hinter Real Sociedad und Valencia ist nur 1 Punkt schwächer als Betis, da steckt schon auch noch was drin. Villarreal schnuppert jetzt leicht nochmal dran, die haben spät bei Almeria gewonnen, dank Sörlot, der irgendwie top drauf ist weiter, obwohl er, glaube ich, Vater geworden ist, irgendwie trotzdem gespielt und ja, da geht noch was in der Tabelle, auch wenn eben vorne die ganz große Entscheidung ist durch und auch unten quasi ist durch. Almeria hat eben verloren gegen Villarreal. Die brauchen jetzt was von den letzten 18 Punkten, müssen sie irgendwie 17 holen. Natürlich darauf hoffen, dass alle drei Teams vor ihnen verlieren. Also adios Almeria und Granada auch quasi adios. Cádiz, Celta, Mallorca, das ist noch ein bisschen offen, auch wenn da eben Cádiz mit 6 Punkten hinter den punktgleichen Celta und Mallorca auch schon ziemlich abgeschlagen ist. Aber es ist nicht unmöglich, sie haben es letztes Jahr ja auch irgendwie am letzten Spieltag, glaube ich, erst gedreht. Also ein bisschen Spannung da noch im Abstiegskampf. Viel mehr können wir euch jetzt die Tabelle aber auch nicht schön reden.
Nee, viel mehr gibt es nicht schön zu reden. Vor allem Cádiz, ich habe aufs Restprogramm geguckt, das ist eigentlich machbar. Also du hast jetzt zu Hause Mallorca, das ist natürlich ein Pflichtsieg, die musst zu schlagen, dann ins Bernabeu zu Real Madrid, da wird es tendenziell eher ein bisschen schwieriger. Jupp. Dann zu Hause gegen Retafe, da musst du auch den Dreier holen, aber Retafe ist richtig unbequem, ne? Die haben jetzt auch wieder Real Sociedad Punkte abgeknöpft, die schaffen es irgendwie wieder Bordalas-Style, da jeden zu nerven und die Spiele so zu gestalten, dass einfach nichts passiert, das ganze Spiel, und dann geht es halt 0-0, 1-1 aus oder vielleicht gewinnen sie es 1-0. Also die musst du schlagen aus Cádiz Sicht, aber das ist einfach schwierig, dann geht es zu Sevilla, ja, wird auch nicht so leicht im Derby und dann zu Hause Las Palmas und in Almeria. Also von den Namen her, ne, lauter Teams, die in der unteren Tabellenhälfte sind, Ausnahme Real Madrid. Vielleicht schonen die auch so ein bisschen, weil ne, rundherum ist ja Champions League. Aber das wird trotzdem nicht leicht für Cádiz. Also da müssen ein paar Siege her von den genannten Spielen, weil ja, Celta hat jetzt eindrucksvoll 4-1 gewonnen und gezeigt, fußballerisch ist das einfach die klar bessere Mannschaft Celta. Ne? Ja, die sind manchmal hinten fahrig und verlieren den Kopf und so, aber fußballerisch, technisch, angriffsmäßig ist Celta schon die bessere Mannschaft und jetzt mit 6 Punkten Vorsprung, das wird schon sehr, sehr knapp und sehr, sehr eng für Cádiz. Und ich fürchte, deinen geliebten Cardiff Strip kannst du nächstes Jahr eher dir abschminken. Jetzt zumindest.
Als ich mit meinen Kumpels auf Mallorca war, da haben wir zumindest gesagt, ach komm, nächstes Jahr müssen wir mal Las Palmas in den Angriff nehmen, auf Gran Canaria. Ich glaube, dabei bleibst du sicher, die sind ja auch jetzt fast sicher gesichert, auch wenn sie jetzt, glaube ich, etliche Male in Folge verloren haben, so ein bisschen eingebrochen sind. Aber gut, wesentlich spannender als in der La-Liga-Tabelle ist es bei unseren Tipps und die auch, um die auch nochmal mit reinzunehmen, Marco, Kieran, Fabi, da die Top 3, 5 Punkte auseinander, Dan the Man ist none und dann kommt schon Spieltagssieger Ronchi mit aktuell 23 Punkten. Heute Abend ist ja noch Sevilla gegen Mallorca. Oh, er plus sehe ich und hat auch 23 Punkte geholt, also könnte entscheiden, wie sie heute Abend getippt haben. Ich nur 8 Pünktchen geholt, du bestimmt ein bisschen mehr, aber wenn wir beide schon auf...
Ich habe 12.
Klassiko, 12.
Ja. Welcher Platz bist du eigentlich?
76.
Oh, okay, dann ich bin 51, also auch unter ferner Liefen, ganz schwach, aber Hauptsache vor Kern, ja, ist meine Devise für den Rest der Saison. Also bei Barca ist es hauptsächlich Hauptsache vor Girona, nämlich Zweiter werden. Bei mir ist es Hauptsache vor Nils landen und dann das, das kleine Saisonziel dann vielleicht doch erreichen.
Immerhin das. Hauptsache Realmeister dann, naja. Ja, was haben wir noch, bevor wir jetzt gleich am Ende der Folge sind? Kurzer Blick bei den Frauen. Real Madrid Feminino hat 4-2 gegen Levante gewonnen, nicht selbstverständlich. Barca hatte spielfrei, die sind jetzt erst am Mittwoch im Einsatz, denn die hatten Frauen Champions League. Da gab es im Halbfinal-Hinspiel eine 0-1-Niederlage zu Hause gegen Chelsea. Das Rückspiel ist jetzt nächsten Samstag in London, können sie noch drehen, ne? Aber da mal gucken, ob sie das schaffen. Chelsea ist jetzt auch.
Ich habe da sogar ein bisschen zugeschaut. Beim Spiel war ja schon ein ganz, ganz sehr großes Spiel, schön auch, ne? Dass es im Olympiastadion ausgespielt wurde, mal wieder vor großer Kulisse, wobei ich jetzt nicht weiß, wie viele diesmal dabei waren, aber irgendwie ein bisschen mau. Also, ich glaube, gefühlt hast du gemerkt, diese Mittagsanstoßzeit, die schmeckt den Frauen auch nicht, genau wie bei den Männern. Da hast du das Gefühl ja auch immer bei Real und Barca, wenn die Mittag spielen müssen, sind die so im Siesta-Mode. Also, das war irgendwie nicht das typische Barca, vor allem in Heimspielen. Ich weiß gar nicht, 80 Heimspiele in Folge nicht mehr verloren oder irgendwie sowas. Oder eine von 8, also wirklich fantastische Zahlen eigentlich. Aber irgendwie, das war ein bisschen mau. Am Ende muss es eigentlich eher unentschieden ausgehen, aber Chelsea hat einmal mehr zugeschlagen. Chelsea hat auch Glück bei einer Handelfmeter-Entscheidung. Es war ein ganz klares Handspiel. Schiedsrichterin pfeift Hand. Und dann ist hinter ihr im Abseits stehen eine Barca-Spielerin. Und da wurde Abseits gepfiffen, obwohl es kein Pass war, sondern ein Schuss aufs Tor. Also die haben das passiv-aktiv geruhlt. Und ich weiß ehrlich gesagt, also so richtig gecheckt habe ich nicht. Warum? Weil die Chelsea-Spielerin aktiv mit der Hand zum Ball geht. Also wirklich wie ein Torhüter fast schon dann blockiert. Was interessiert denn mich, ob dahinter eine Barca-Spielerin war? Das hat doch mit dem Handspiel nichts zu tun. Deswegen habe ich das nicht verstanden. Für mich war das eine Fehlentscheidung oder zumindest eine sehr kontroverse Entscheidung. Das wäre vielleicht das 1-1 gewesen, ne? Elfmeter Barca. So haben sie verloren zu Hause. Da muss eine Leistungssteigerung her, denn im Halbfinale ausscheiden wäre schon eine Enttäuschung in der Champions League, auch wenn, klar, ne, die letzten verbliebenen Mannschaften sind immer auf Augenhöhe, dies, das, aber Barca ist immer Favorit und deswegen muss Barca Femini da eine Leistungssteigerung und einen Sieg her in der Stamford Bridge, wird schwer genug.
Okay, dann schauen wir mal. Nächsten Samstag ist es soweit und wie gesagt, nächsten Freitag dann das vorgezogene Spiel zwischen Real Sociedad und Real Madrid. Gab es ja auch ein bisschen Aufregung von wegen, oh, Real kriegt das Spiel mal wieder vorgelegt. Ja, das war das erste Mal, dass Real Champions League bedingt an einem Freitag doch ran darf seit 2002. Das ist 22 her. Damals wurde La Novena gewonnen und der Titel Vizekusenwart geboren. Wer sich noch erinnert von den älteren Semestern hier, wie Alex und mich und mir, egal. Und jetzt zum Abschluss der Folge. Ihr könnt noch dranbleiben. Da gibt es noch eine besondere Aufnahme. Ich habe eben schon den Trip auf nach Mallorca thematisiert. Da war ich dann doch noch bei einem besonderen Club, bei einem Drittligisten, der jetzt an diesem Wochenende nochmal verloren hat. Sprich, der Abstieg ist jetzt quasi wirklich endgültig besiegelt. Aber das ist ein spanischer Club in deutscher Hand, also mit deutscher Führung mehrfach. Und das könnt ihr euch jetzt gleich noch anhören. Und dann ist die Folge tatsächlich vorbei. Alex, du hast sonst auch nichts mehr zum Abschied, oder?
Nee, ich gehe jetzt, meine Tränen trocknen, wollte ich jetzt sagen, aber
ich war schon gespannt, was kommt jetzt? Schlafen, kotzen, Tränen trocknen?
Okay. Nee, ich bin desillusioniert. Die Saison ist halt ein Reinfall, was willst du machen? Ne?
Keine Titel.
Ist, wie es ist, keine Titel. Kann man machen, nix. Es sollte einfach nicht sein mit dem ganzen Umzug, ne, ins andere Stadion. Das Spirit Camp Nou, den hätten sie gebraucht in der Saison, den hatten sie nicht. Vielleicht wäre es dann auch gegen PSG ganz anders gelaufen, ne? Wenn PSG da ins Camp Nou muss, wo es eine Schmach gab. Diesen Spirit hattest du nicht, deswegen ist die Saison einfach ein bisschen unter einem blöden Stern gestanden. Ist halt so, abhaken. Neuer Anlauf, neue Saison, neues Glück. Ne? Das ist meine Durchhaltedevise. Aber tatsächlich habe ich schon mit dem Vereinsfußball ein bisschen abgeschlossen. Ich freue mich auf die EM. Ja? Da kann man durchschnaufen, da wartet ein Highlight auf uns. Von daher, La Liga ist für mich eh schon gelaufen.
Jetzt wird's ja immer deprimierender hier.
Ja, okay. Sorry.
Aber Umzug war zumindest noch ein guter Stichpunkt, was mir noch jetzt eingefallen ist, um noch ein bisschen noch ein paar gute Vibes reinzubringen bei Real Total. Könnte es in dieser Woche oder wird es wahrscheinlich auch in dieser Woche endlich mal was Besonderes, Neues, Großes geben. Viel mehr will ich noch nicht versprechen, ankündigen, aber haltet die Augen offen. Da gibt es dann natürlich auch noch Mitteilung, dass es da jetzt bei Real Total da jetzt was Neues, Großes gibt. Aber das seht ihr vielleicht hoffentlich die Woche und jetzt könnt ihr euch eben noch anhören, was ich noch von der Insel aufgenommen hat in Palma. Also euch eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem 33. Spieltag. Hala Madrid, hasta la próxima. Ciao, ciao.
Herrlich! Ich warte noch kurz, weil es so schön ist, so schön klingt. Für euch hoffentlich auch. Hier läuft eine Hymne. Das habt ihr euch jetzt schon denken können. Und jetzt könnt ihr euch auch denken, ich habe es doch noch zum Spiel geschafft. Ich konnte doch noch wen finden, der mit mir zu einem Drittligaspiel geht auf der Insel. Ehrenspalier für die Jugendmannschaft von Atletico Baleares. Und der Stadionsprecher hat weiter raus. Also das hier ist dritte Liga in Spanien. Inselderby, würde ich mal sagen, Atletico Baleares hier in Palma gegen Udi Ibiza, die waren letztes Jahr noch in der zweiten Liga, genau. Und ja, wer es in der letzten Folge, Mallorca-Folge, gehört hat, ich wollte eigentlich zu dem Spiel und irgendwie meine Kumpels wollten nicht unbedingt, aber ich habe einen gefunden, der dann doch noch mit mir hin ist. Mein Kumpel Andi ist doch noch mit mir zum Spiel. Einer hat sich erbarmt und da werdet ihr gleich bestimmt noch ein bisschen mehr hören hier vom Spiel, während die Mannschaft hier einlaufen und es bald losgeht. Der Stadionsprecher hat echt Bock. Ja, also, wir haben hier ein bisschen Drittliga-Fußball. Es hat sich doch noch jemand erbarmt. Andi, danke an dich, dass du mit mir gekommen bist. Warum wolltest du überhaupt hier mit zum Fußball? Sag doch mal.
Claro, neuer Ground ist immer interessant. Das ist spanische Liga, Inselderby. Gibt vieles, was dafür spricht, ne?
Ein Gleichgesinnter, also habe ich mir doch ein paar richtige Freunde ausgesucht. Max und Johnny sind dafür jetzt irgendwo anders und frühstücken nochmal zum zweiten Mal heute. Und wir eben hier bei Atletico Baleares beim kleinen Derby. Es ist bisher einiges an Stimmung los irgendwie bei uns. Andi, vor uns ist eine Reihe, die haben schon die anderen animiert, die bei der Laola mitzumachen. Die sind ständig irgendwie am Klatschen. Ich glaube, die haben alle hier einen ganz guten Sonntag bisher, oder?
Die haben richtig Bock. Wetter passt ja auch. Also, was will man mehr, ne?
Wenn der Stadionsprecher auch schon so anheizt, der hat auch alles rausgehauen, dann was er von DJ Ötzi noch hat, Hermes Hausband, also das ist, ja, der Ballermann ist nicht weit entfernt, das hört man auch hier ein bisschen und trotzdem natürlich sehr, sehr spanische Atmosphäre. Deshalb, falls sich immer noch Leute wundern, warum geht Nils oder auch Andi hier so zu so einem Drittligaspiel, einfach um diese ganze spanische Atmosphäre aufzusaugen, wie hier so sich unterhalten, beleidigt wird. Es sind viele Familien hier, ich mag das, wenn die Kinder hier rumhüpfen und sich um die Bälle streiten, wenn mal einer über die Bande geht. Das ist einfach das normale spanische Flair. Auch natürlich mit dem Wetter verbunden, Andi, mich wundert, dass der Rasen noch so grün aussieht, weil es knallt gerade richtig die Sonne. Ne?
Ja klar, und wir haben keinen Kunstrasen hier, wurde auch schön bewässert vor Anpfiff noch, also, aber der Platz sieht gut aus, es ist sehr warm, wir sitzen Gott sei Dank im Schatten, weil direkt in der Sonne ohne Dach, das wäre sportlich.
Aber es gibt trotzdem viele, die hier dann nur in der Sonne sitzen, unter anderem auch der ziemlich volle Gästeblock. Gut, Ibiza ist nicht so weit entfernt, da wird es schon ein paar Fähren, Boote, Hubschrauber, Jetpacks geben, um hierher zu kommen. Ich schätze mal so auch vielleicht 200 Leute, ein bisschen wie gestern in Mallorca, das waren ja auch viele Real Madrid-Supporter, also von wegen. In Spanien gibt es keinen Auswärtssupporter, das sind jetzt gestern, heute sind gute Gegenbeispiele, oder?
Ja, war einiges los, gestern schon überrascht und heute jetzt auch wieder, aber wie du schon sagst, nicht weit, deswegen Respekt.
Ja, und hinten hebt mal wieder ein Flieger, aber also das ist irgendwie habe ich mich schon wieder verliebt hier in den neuen Ground, das Estadio Balea. Oh, hier kommt gerade für unsere Laola-Brigade vor uns, werden gerade 8 Wasserflaschen rein. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass da Wasser die erste Wahl ist. Müssen wir selbst nochmal beim Shop abchecken, was es hier alles gibt. Ich habe noch kein Frühstück vor in die Podcast-Aufnahme. Das ist ja für euch, wenn ihr das hier gerade hört, ist das ja schon wieder eine Woche oder so rum. Ich weiß noch nicht, wann ich das einbaue, aber es ist mir halt wert, das hier irgendwie noch irgendwo mit dran zu packen, weil es sieht nach einem coolen Ground aus. Es ist auch hier insofern ein besonderer Verein. Andi, das erzähle ich dir jetzt auch ein bisschen. Also Atletico Baleares ist an sich schon ein bisschen älterer Verein, so in den 40er Jahren gegründet. Aber der war, wann war das so? Um 2014, 15 rum, da war der kurz vor der Insolvenz und dann ist ein Deutscher eingestiegen. Der heißt Ingo Volkmann, das ist eigentlich so ein Boxpromoter, okay, und der hat den Club dann gekauft, auch restauriert. Du siehst ja auch hier am Stadion scheint einiges passiert zu sein, frische Farbe, es sieht alles eben
sehr neu aus alles, ja?
Ja, oder zumindest jetzt nicht wie 60 Jahre alt. Also da hat er, glaube ich, einiges reingebuttert. Ich habe ein bisschen nur recherchiert, er sagt wohl selbst von sich aus, dass er über 25 Millionen Euro in diesen, was sind das jetzt, fast 10 Jahren in den Verein gesteckt hat. Also der leitet den Verein aus, irgendwie aus Berlin. Dann gibt es noch einen anderen Deutschen, Patrick Messow, ich glaube, das ist der Sportdirektor. Das war, glaube ich, der eben nass gemacht wurde beim Interview am Spielfeldrand. Dann war der Rasensprenger noch an, naja. Also da sind irgendwie hier Deutsche im Hintergrund bei Atletico Baleares. Kann man sich auch mal machen. Hobby, wenn man ein Hobby hat, Mallorca, sucht man sich hier einen Club und nimmt den. Aber es scheint ja irgendwie zu klappen, auch wenn sie, glaube ich, kurz vorm Abstieg stehen in die vierte Liga. Aber hast du mal, haben wir schon wieder was gelernt.
Ja, kann ich mich nur bedanken bei dir.
Ja, gerne. Atletico Baleares spielt jetzt seit 2010 in der dritten Liga. Die waren auch hier und da mal in den Aufstiegsplayoffs dabei. Ich kenne die ein bisschen, weil die auch immer mal gegen die Castilla spielen. Die dritte Liga besteht ja aus zwei Gruppen. Und in dieser Gruppe 2 ist Atletico Baleares zusammen mit Ibiza, Segunda Absteiger, mit der Castilla, auch Malaga, auch Huelva sind sie hier dabei. Und ja, mal gucken. Aber jetzt sieht es eben die Saison ein bisschen schwieriger aus. Da ist der Abstieg fast schon besiegelt. Und das kann ich jetzt nicht als Quizfrage verpacken für Andi. Es gab einen ehemaligen deutschen Nationalspieler, der hat hier sogar auch mal gespielt. Kam dann auch so 2015 rum, als dann hier dieser Ingo Volkmann eingestiegen ist. Aber auf den wird keiner kommen. Der hatte, glaube ich, eh nur 2 Länderspiele. Ich sage jetzt, das ist Malik Fatih.
Ja, kenne ich, aber ich hätte jetzt passen müssen, wenn du mich gefragt hättest. Ja.
Hat aber dann auch hier irgendwann seine Karriere beendet, also ich glaube, der war seine 2-3 Jahre schon wieder ein Fliegerhit da hinten ab. Also hier gibt es ein bisschen was zu berichten und können wir, glaube ich, schon Andi empfehlen. Ground und Club bisher, auch wenn es jetzt erstmal nur 15 Minuten gespielt sind, noch 0-0, aber ein bisschen Stimmung war schon da. Bisher kann man empfehlen, oder?
Kann man empfehlen, ist cool, Rahmenbedingungen passen, schauen wir mal, was noch passiert. Ja.
Und preislich, das, um das noch mit reinzupacken. Gestern der Gästeblock bei Mallorca hat was, 75 Euro gekostet?
Euro, genau.
Wir sitzen hier für 15 Euro beim Schattenplatz, die Sonnenplätze kosten 10 Euro. Das dritte Liga ist doch fair, man sieht ja viele Familien, alte Leute werden hier hochgeschleppt, die wahrscheinlich schon seit 50 Jahren hier sind. Das mag ich einfach am Fußball da, wo Fußball, aber normal, sage ich dazu, nicht ganz so aufgeblasen wie Real Madrid oder die sonstigen großen Clubs. Und jetzt habe ich hier schon die 5 Minuten gelabert und ich guck mal, ob noch was kommt später, ob wir noch was finden, was Erzählenswürdiges. So war das schon mal. Die ersten Eindrücke hier vom Estadio Balear. Jo. Und das ist es. Das sollte nicht sein. Atletico Baleares verliert das Heimspiel gegen Ibiza mit 1-0, die ein bisschen abgezockter waren. Und zumindest die eine Chance, die sie hatten, halt genutzt haben. Das Spiel sah jetzt nicht aus, wie dass hier der 19. den 3. empfängt. Das wirkte schon oft ausgeglichen. Es soll jetzt auch gar nicht groß ins Spiel gehen. Vorhin bei der Aufnahme habe ich euch noch gesagt, von wegen, können wir empfehlen, da könnt ihr hierher kommen. Cooles Stadion, netter Club anscheinend, in deutscher Hand natürlich. Ja, aber ob es dazu dann noch kommen wird, weil der Abstieg ist jetzt noch nicht besiegelt. Aber was sind das? Ich glaube, 12 Punkte Rückstand bei noch 6 offenen Spieltagen. Musst du auch erstmal noch aufholen. Und ob du dann hier so ein schickes, modernisiertes, renoviertes Stadion mit über 6.000 Plätzen in der vierten Liga, die dritte Liga ist ja schon keine professionelle Liga, halten kannst, das sei mal dahingestellt. Also spanischer Club in deutschen Händen von Ingo Volkmann ist eigentlich eine spannende Geschichte, aber weiß jetzt nicht, wie das da weitergehen wird. Versuche das natürlich für euch im Auge zu behalten, aber habt da mal bisschen was gehört von Atletico Baleares. Wie gesagt, nette Stimmung hier eigentlich. Viele Leute, eigentlich Fußball, normaler Fußball einfach, ne? Mit Kindern, mit günstig einfach, gutes Wetter und hinten feiert Ibiza. Das sind ja, wie gesagt, locker 500 Gästefans. Naja, sag nochmal 300. Das schaut schon schön aus. Ja, viel Glück noch an Atletico Baleares hinsichtlich Klassenerhalt. Das wird schwierig. Vamos.
Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com/tikitaka-podcast.